Ihr alle wisst, dass wir uns in der Kirche mit der Verkündigung des Evangeliums, besonders unter junge Leute, gar nicht so leicht tun. Eher, besser gesagt, blutig hart tun. Woran liegt es, dass das Evangelium heute nicht mehr so junge Menschen ins Herz trifft, dass sie sich davon ansprechen lassen? Eine meiner Hauptthesen, warum das so ist, womöglich, weil wir gar nicht mehr das wirkliche Evangelium verkünden. Weil wir womöglich gar nicht mehr so wirklich verkünden, dass es da tatsächlich um was geht. Ich habe heute angekündigt, dass wir sprechen über, was bedeutet eigentlich Erlösung? Von was und zu was werden wir eigentlich erlöst? Wenn man so, glaube ich, einfach unter Pfarreimitgliedern fragen würde, dann wäre es gar nicht so einfach, da eine Antwort zu bekommen, glaube ich. Wir reduzieren den Glauben meistens auf Moral, auf Ethik, dass es darum geht, dass wir irgendwie gut zueinander sind. Oder die andere Alternative ist Wellness, dass es uns irgendwie gut geht, wenn wir glauben. Dass wir ruhiger werden, irgendwie unsere Mitte finden oder sowas. Beides ist nicht das, worum es eigentlich geht. Mal kurz nachgefragt, von denen, die getauft sind, wer weiß eigentlich seinen Tauftag? Hey, ganz schön gut. Sehr gut. Ich sage das deswegen, weil das ist der Anfang eurer Erlösung, ja? Der Tauftag ist der Anfang der Erlösung. Das rein biologische Leben, alle wissen ihren Geburtstag, aber das rein biologische Leben geht vom ersten Tag der Geburt eigentlich auf den Tod zu, auf den biologischen Tod. Getauft sein bedeutet, sie bekommen Anteil an einem Leben, das nicht mehr aufhört. Ich habe hier mal ein Zitat von Friedrich Nietzsche mitgebracht, einem berühmten Philosophen des 19. Jahrhunderts. Der hat mal, jetzt geht das auch nicht. Na, das wollte ich kennen. Hä? Jetzt. Der Friedrich Nietzsche, 19. Jahrhundert, ganz berühmter Philosoph, hat ein Buch geschrieben, das heißt Also sprach Zarathustra, im zweiten Buch von den Priestern, hat er geschrieben, bessere Lieder müssten sie mir singen, dass ich an ihren Erlöser glauben lerne. Erlöster müssten mir seine Jünger aussehen. Liebe BNP-Band, wir singen die besseren Lieder, oder? Und sehen ein bisschen erlöster aus, hoffentlich. Also jedenfalls, der Nietzsche hat es den Christen nicht so wirklich abgenommen, dass sie an einen Erlöser glauben. Habe ich noch ein nettes Bild hier gefunden, vielleicht könnt ihr mit dem was anfangen. Zwei ältere Herrschaften fragen ein Kind, na und was bringt dir das Christkind? Und das Kind sagt, Erlösung. Und die schauen ein bisschen betröppelt. Was heißt eigentlich Erlösung? Ich habe jetzt mal unterschieden zwischen Erlösung objektiv und Erlösung subjektiv. Also wir feiern im Kirchenjahr ganz viele oder mehrere markante Punkte, die was mit Erlösung zu tun haben. Wir sagen, Jesus bringt das Heil durch seine Menschwerdung. Wir feiern an Weihnachten einen ganz markanten Punkt von Erlöstwerden. Er hat den neuen Bund gestiftet, sagt er. Eucharistie ist der neue Bund, Abendmahl ist der neue Bund. Er ist am Kreuz für uns gestorben, er ist auferstanden und hat seinen Geist gesandt. Er hat seine Kirche gestiftet, die Gemeinschaft der Getauften. Und es bedeutet, wenn man das Evangelium ernst nimmt, ohne Jesus keine Erlösung, ohne Jesus kein Heil. Wir können nachher schon noch darüber diskutieren, was das bedeutet für die, die nicht an Jesus glauben. Zunächst mal sagt unser Glaube, uns ist kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den wir gerettet werden. Sagt unser Glaube. Erlösung subjektiv passiert es dann automatisch, wenn Jesus kommt, Mensch wird, für uns leidet, stirbt, aufersteht, passiert es automatisch, dass du erlöst wirst? Wir glauben, es muss das Heil in irgendeiner Weise persönlich angeeignet werden. Wodurch? Durch die Annahme der Vergebung der Sünden. Es kommt immer wieder, dass die Vergebung der Sünden ganz massiv mit dem Thema das Heil zu tun hat. Durch den Glauben an Jesus und die Liebe zu ihm, durch das Leben in der Gemeinschaft der Glaubenden. Die katholische Kirche vertritt im Grunde immer noch den Grundsatz oder den theologischen Satz extra ecclesiam nulla salus, außerhalb der Kirche kein Heil. Gilt im Grunde immer noch, nur dass nicht so ganz klar ist, wie weit sich Kirche erstreckt, ja, das ist, und wie weit die Reichweite von Kirche ist. Aber im Grunde, wenn Jesus seine Kirche gestiftet hat, damit die Menschen das Heil finden, ist eigentlich logisch klar, du musst zur Kirche gehören, dass du das Heil hast. Ja? Durch die Teilnahme an den von ihm gestifteten Sakramenten, ganz besonders Taufe und Eucharistie, durch innere Heiligung im Heiligen Geist, durch das Gehen in der Kirche im Geist, durch Werke der Liebe und durch das Leben als Kind Gottes insgesamt. Das ist so die Weise, wie wir das, was uns geschenkt ist, persönlich aneignen. Ich mache das jetzt noch an ein paar Bibelstellen deutlich, was das Heil alles ist. Das ist darin schon ein bisschen klar geworden jetzt, aber ich zeige es nochmal anhand der Schrift auf. Die Schrift sagt, Jesus kauft uns los und befreit uns von Sünde und auch ziemlich heftig mehrmals aus der Knechtschaft durch den Teufel. Es gibt irgendwie so eine Herrschaft dieser Welt, von der Jesus befreit, sagt die Schrift. Er reinigt uns, sagt die Schrift. Wenn wir mit ihm in Verbindung sind, werden wir gereinigt. Ich werde nachher noch genauer darauf eingehen, was das dann konkret für dein Leben heißt. Aber das sind jetzt einfach mal Aussagen der Schrift. Was tut er denn da, indem er kommt, leidet, stirbt, aufersteht? Er kauft uns los, er reinigt uns. Er ist das Lösegeld für viele, sagt die Schrift. Ganz eigenartiges Ding. Es gibt sowas wie stellvertretende Hingabe. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Wie komme ich da ins Spiel? Schwierige Frage, ne? Aber er hat das, was wir nicht aus uns können, für uns getan. Den Himmel wieder aufgesperrt und nimmt uns mit, im Bild gesprochen. Er ist ein Sühnopfer für unsere Sünden. Ich zitiere nur die Bibel, ne? Das sind alte Worte, aber das steht so in der Schrift, dass Jesus ein Sühnopfer ist. Was heißt das? Na, wenn du irgendwie richtig Mist machst, dann willst du irgendwas tun, dass was wieder gut gemacht wird, dass was gesühnt wird. Die Schrift sagt, Jesus ist das Sühnopfer. Er hat für unsere Sünden gesühnt. Jesus erwirkt deswegen für uns jetzt schon etwas und zukünftig. Das jetzt schon ist das Ding, auf was der Nietzsche abhebt. Also er vergibt Sünden. Er macht uns gerecht vor Gott. Das ist etwas, was für Martin Luther eine ganz entscheidende Erkenntnis war. Die Frage, kann ich mich selber gerecht machen vor Gott? Also ich streng mich irrsinnig an, ich versuche ganz gut zu sein, ich fast ganz viel und Gott sagt nur, super, jetzt habe ich die gern. Und Luther hat erkannt, natürlich hat nicht er das erkannt, sondern schon der Paulus und alle Schriftsteller, eigentlich alle heiligen Autoren des Evangeliums, aber bei ihm war es nochmal besonders klar, du kannst dich selbst vor Gott nicht gerecht machen. Du kannst nicht so viel tun, dass Gott dich gut findet. Gott findet dich im Grunde jetzt schon gut, aber es geht eigentlich darum, dass du mit ihm in eine persönliche Beziehung kommst und die stellt Christus für dich her. Wenn du an ihn glaubst und mit ihm in Verbindung lebst, dann kommst du zurück zu Gott und wirst gerecht gemacht vor Gott. Er heiligt dich, er versöhnt Gemeinschaft, Frieden mit Gott, sind alles Dinge, die Jesus erwirkt für uns. Also wir haben lasst euch mit Gott versöhnen. Durch Christus haben wir Gemeinschaft mit dem Vater. Sagen, das sind die Dinge, die in der Heiligen Schrift immer gesagt werden über die Frage, was das Heil ist. Durch Christus werden wir, da geht's nicht um Reinkarnation, da geht's um irgendwie von innen her neu. Wir sagen das ja manchmal, wenn einer von der Kur kommt, du wirkst wie neu geboren. Oder wenn einer irgendwas Intensives erlebt hat und verliebt ist, dann ist er wie neu geboren. Ja? Christus, glauben wir, erwirkt eine innere Verwandlung, die man vergleichen kann mit einer Neugeburt. Äußerlich siehst du vielleicht genauso aus, innerlich hat sich alles verändert. Zugehörigkeit zur Gemeinschaft der Hausgenossen Gottes, das haben wir vorhin in der Bibelstelle gehört, wo es geheißen hat, vorher wart ihr nicht dabei, jetzt seid ihr durch das Blut Christi, gehört ihr dazu und jetzt seid ihr, wohnt ihr praktisch mit Gott zusammen, mit den anderen Freunden Gottes und ihr gehört dazu. Das bedeutet das Heil. Zukünftig, das was jetzt schon angeht, erstreckt sich in die Zukunft, deswegen habe ich am Anfang nach der Taufe gefragt, das geht jetzt an, du wirst gerechtfertigt, dir wird die Sünden vergeben, du gehst, machst dich auf dem Weg der Heiligung durch den Heiligen Geist und bekommst dafür die leibliche Auferstehung. Ja, wir schweben nicht irgendwie als leibloser Gedanke durch den Himmel, sondern du bekommst einen Leib oder du hast einen verwandelten Leib. Du bleibst auch Mann oder Frau, glauben wir. Von wem? Vom Auferstandenen selber. Wir bekommen das ewige Leben, wir werden verherrlicht, heißt es in der Schrift, was immer das heißt. Jedenfalls bedeutet es irgendwas von, du kommst in die vollste Blüte deiner Existenz und all deiner Möglichkeiten. Wir können Gott von Angesicht zu Angesicht schauen, was immer das heißt. Aber die Christen glauben, dass Glückseligkeit des Menschen durch Anschauung von Schönheit, von Wahrheit, von Größe, von Majestät, das macht den Menschen froh und glücklich. Die Schrift sagt, wir werden Gott von Angesicht zu Angesicht schauen und das ist unser Glück. Wir werden in der Gemeinschaft der Heiligen sein. Es wird kein Leid mehr geben, wie wir es kennen. Alle Tränen werden getrocknet und der Tod ist entmachtet als letzter Feind des Menschen. Es gibt keinen Tod mehr und es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Ganz schön viel, ne? Was uns da irgendwie versprochen und verheißen ist. Und was heißt es jetzt konkret für dein Leben? Wenn da jetzt, haben wir ganz viel aufgezählt und wenn der Nietzsche sagt, die Christen müssten erlöster aussehen. Also zunächst einmal bedeutet es, wenn du glauben kannst, dann bist du dabei. Ja? Aber, meine Lieben, Glauben ist mehr als nur Nachdenken über Gott. Glauben ist Leben mit Gott. In der Beziehung mit Christus leben. Ich habe jetzt mal versucht, ein Bild einzuführen. Vielleicht könnt ihr was damit anfangen, versucht es zu verstehen. Also stell dir vor, du bist getauft und durch die Taufe ist Gott irgendwo in deinem Herzen eingezogen. Und ich habe mir jetzt vorgestellt, wo könnte es sein? Und habe mir vorgestellt, stell dir deine Seele vor wie ein Haus mit vielen Zimmern. Ja, wir haben ja Herzenskammern. Und ganz unten im Fundament ist einmal der Heilige Geist eingezogen. Und bleibt da. Ja, jetzt sind wir im Bild, vielleicht im Keller. Aber im Fundament, ja. Er ist da und bleibt da. Aber meine Lieben, der Heilige Geist liebt Kooperation. Er ist Liebe und er ist auf eine bestimmte Weise Feuer, aber er ist das auch sanft und werbend und leise und behutsam. Das heißt, die Mitwirkung, die Kooperation kann dann am Ende dazu führen, dass du dein inneres Haus nach und nach durchfluten lässt oder durchlichten lässt von der Gegenwart des Geistes, der im Keller deines Hauses wohnt. Das heißt, du machst das Fenster auf und das Fenster und die Tür auf und die, und irgendwann ist dein ganzes Herz durchseelt von der Gegenwart Gottes. Oder du entscheidest dich dagegen, lässt die Fenster und Zimmer alle zu und die Türen und hockst wie in einer, sagen wir mal, rauchigen Kneipe, wo ganz schlechte Luft ist. Und das ist der Zustand deines Innenlebens und der Heilige Geist ist nur irgendwie und kommt nicht durch, obwohl er da bleibt. Ja? Also er bleibt irgendwie da, aber es liegt an uns zu kooperieren und ihm die Gelegenheit zu geben, unser inneres Haus zu durchfluten. Immer mehr Türen aufzumachen. Und je mehr Türen du gewissermaßen aufmachst, mit ihm unterwegs bist, dich heiligen lässt, desto mehr wird der Nietzsche sagen, hey, da kenne ich einen oder zwei, ne? Da, die sind irgendwie anders. Die sind anders. Okay? Wie geht es? Naja, das haben wir schon so oft besprochen. Beten lernen. Die Sakramente der Kirche wahrnehmen, das Wort Gottes in sich aufnehmen, die Gemeinschaft der Gläubigen leben, die Liebe umsonst versuchen zu üben, so wachsen wir im Geist Gottes. Und ja, das ist auch ein bisschen komisch, das Leben mit Gott ist auch Training. Das ist nicht einfach so, dass du sagst, ja super, ich bin getauft und jetzt bleibe ich den ganzen Tag im Bett liegen, weil da kann mir eh nichts mehr passieren. Na, es ist auch Training. Gott will, dass das, was in dir ist, zur Entfaltung kommt, mit dir zusammen. Und wenn du ein begabter Klavierspieler oder Klavierspielerin wärst und nie trainierst, dann kannst du nie so frei improvisieren, wie es dir eigentlich gegeben wäre. Oder wenn du ein begabter Fußballer bist, dann musst du irgendwie trotzdem trainieren, dass du irgendwann einfach gern und voller Freude spielst mit all den Möglichkeiten, die du hast. Wenn du den ganzen Tag auf der Couch hockst und nur Chips futterst und Fernseh glotzt, dann wird es nie was mit deiner Fußballerkarriere. Und ja, das Leben mit Gott und dem Heiligen Geist ist auch Training. Und immer wieder werden dir Zeiten, Momente geschenkt, wo du denkst, ist das schön, mit ihm zusammen. Ja? Und dann wächst in dir etwas, so nach, und du wirst es merken im Gehen des Weges, dass du vertrauen kannst, wo andere nicht vertrauen. Dass du hoffen kannst, wo andere nicht hoffen. Dass du auch dann noch lieben kannst oder jemanden ertragen kannst, den alle anderen richtig mies finden. Das wächst in dir. Natürlich unterschiedlich. Jeder hat verschiedene Startvoraussetzungen. Der, keine Ahnung, eine fürchterliche Kindheit gehabt hat, für den ist vielleicht, dass er mal einen irgendwie zu einem anderen ganz nett ist, ist vielleicht schon ein Riesenschritt. Jemand, der richtig gute Startvoraussetzungen gehabt hat, für den ist das vielleicht nur gar nichts, sondern den befähigt Gott, noch viel weiter zu kommen, einen viel größeren Liebesradius zu haben. Ja? Also deswegen, Christen sind nicht alle gleich. Ich habe das Beispiel schon oft erzählt, dass sich manche aufregen, dass sie nicht mehr in Kirche gehen, weil die Christen so heuchlerisch sind, weil die Frau Meier neben ihr, die singt immer heilig, heilig, heilig und dann nachher auf dem Kirchenplatz zerreißt sie sich das Maul über die blöde Nachbarin. Und ich denke mir dann manchmal, na ja, vielleicht wäre die Frau Meier noch viel, viel schlimmer, wenn sie nie heilig, heilig, heilig singen würde. Ja? Also wir haben verschiedene Startvoraussetzungen und ist es schon gar nicht so schlecht, dass sie zwischendrin heilig, heilig, heilig singt. Ja? Was nicht heißt, dass sie auch die Aufgabe hat, irgendwie von der Heuchelei wegzukommen. Aber Gott fängt mit dem an, was da ist. Das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube wirklich, das hat der Papst Franziskus in seinem ersten großen Dokument geschrieben, das heißt Evangelii Gaudium, sind die ersten Worte dieses Textes. Die Freude des Evangeliums erfüllt das Herz und das gesamte Leben derer, die Jesus begegnen. Die, die sich von ihm retten lassen, sind befreit von der Sünde, von der Traurigkeit, der inneren Leere, von der Vereinsamung. Mit Christus kommt immer und immer wieder die Freude. Meine Lieben, das bedeutet nicht, dass Christen nicht fähig sind zu trauern. Und es bedeutet nicht, dass Christen nicht auch Angst haben oder Angst vor Einsamkeit oder was auch immer. Aber es bedeutet, dass in deinem Herzen ein Grundton einzieht, der verhindert, dass du verzweifelt wirst, der dich durch dein Leben trägt, weil du einen Halt hast, den Anker in der Zeit, weil du zu ihm gehörst. Und Christen können womöglich noch besser mitleiden, mittrauern, weil sie aus diesem inneren Halt heraus weiter rausgehen können, sich weiter öffnen können. Ja? Konkret, die Ängste werden weniger. Jetzt zähle ich einmal ein paar Ängste auf, wahrscheinlich werdet ihr euch darin finden. Die ganz basalen Ängste, Angst vor Krankheit, Angst vor Hunger, vor Durst, das ist das Leibliche. Hier, was ist mit meiner konkreten Existenz? Ich will nicht ans Bett gefesselt sein. Angst vor Unsicherheit in Bezug auf Wohnung, Auskommen. Habe ich irgendwo eine Heimat? Bin ich irgendwo daheim? Die Angst vor dem Alleinsein, vor dem sozialen Ausschluss. Mag mich noch jemand? Angst vor der Blamage, vor dem Vergleich. Wenn die wirklich wüssten, wie ich über den und den Punkt denke, wie ich darin bin, was ich da kann, habe ich da Angst davor. Angst vor der Abhängigkeit, vor Bindung, vor Unfreiheit, vor Versklavung. Je mehr du solche Ängste hast, desto versklavter bist du eigentlich. Ist komisch, ne? Angst vor fehlender Anerkennung, vor Bedeutungslosigkeit. Was bedeutet mein Leben schon? Angst vor Kontrollverlust, Angst vor der Zukunft, Angst vor Sinnlosigkeit, innerer Leere, Angst vor dem Tod. Christus kommt und sagt, fürchtet euch nicht, ich bin es. Egal wie die Situation ist, du bist jetzt schon in einem Leben, das nie mehr aufhört, das voller Sinn und voller Freude ist. Noch ein paar Schriftstellen, wo das bestätigt wird. Gott ist unser Versorger. Wer heute in der Kirche war, hat es gehört. Macht euch keine Sorgen. Wenn du dich zuerst um Gottes Reich kümmerst, was? Also die nicht glauben, die machen sich Sorgen um Essen und Trinken und Anziehen. Die zu Gott gehören, die sagen, ist nicht unwichtig, aber ist nicht das Wichtigste. Ich weiß, dass der Vater mich versorgt. Jesus ist der Heiland und er kommt immer wieder im Neuen Testament, der alle heilte. Und meine Lieben, wir dürfen das nicht nur auf diese innerweltliche Begebenheit beziehen, sondern Christus macht uns heil aufs Ganze. Die Welt ist ungerecht. In der Welt gibt's Unheil und Schmerz. Er heilt alle. Jesus schenkt Würde und Gotteskindschaft. Allen, die ihn aufnahmen, gibt er Macht, Kinder Gottes zu werden. Ich glaube wirklich, im Grunde, also sagen wir mal, ich will jedes Wort der Schrift glauben in diesen Punkten. Ich glaube auch, dass ich vieles glaube. Ich hoffe, dass ich es auch nur glaube, wenn es drauf ankommt. Ja? Wenn es mal wirklich richtig schwer ist. Aber Gott gibt dir Würde, du bist sein Kind. Durch Christus. Befreit aus der Gefangenschaft der Sünde und des Teufels, im ersten Johannesbrief, der Sohn Gottes ist erschienen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Jesus ist der Sinn von allem, das habe ich schon oft gesagt, am Anfang war das Wort, da steht der Logos und das kann man auch mit Sinn übersetzen. Alles ist durch das Wort geworden, alles was in dieser Welt Sinn hat, hat seinen Sinn durch Jesus. Jesus macht frei, Der Sklave bleibt nicht für immer im Haus, nur der Sohn bleibt für immer im Haus. Wenn der Sohn euch befreit, dann seid ihr wirklich frei. Ihr werdet die Wahrheit erkennen, die Wahrheit wird euch befreien. Jesus vernichtet die Zukunftsangst. Mein Lieben, das ist ein ganz starker Satz. Im Römerbrief schreibt der Paulus, wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt. Alles. Alles zum Guten. Es geht gut aus. Egal wie es jetzt ist, bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten. Jesus bleibt treu. Er schon. Bleiben wir treu? Der Paulus schreibt, was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis, Not, Verfolgung, Hunger, Gefahr, Kälte, Schwert. Vorher hat er auch noch die bösen Brüder dabei und so weiter. Ganz viel. Jesus bleibt treu. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Christi. Er ist der Sieger. In der Offenbarung steht er gleich im ersten Kapitel, ich war tot, ich lebe in alle Ewigkeit. Ich habe die Schlüssel zum Tod und zur Unterwelt. Deswegen, meine Lieben, werft alle eure Sorge auf ihn. Er kümmert sich um euch. Er ist das Heil. Amen.